Wir können das ja, wir können das ja.
Unter Polfrum. Oh Gott, ich kann nicht mal mehr sprechen.
Ist das sehr laut bei dir?
Nein.
Mir ist das relativ laut.
Also laut, aber nicht meine Ohren bluten laut.
Ich hab doch gar nicht geguckt, wie unsere Welligkeit so ist. Und wie sie
ahahaha. Geht doch. Schön.
Badab. Herzlichen Glückwunsch zur 113. Ausgabe des Florian Primel Podcasts live mit Lars Holscher.
Und Florian Primel.
Ja, Lars, du alle dolle Dreckfotze. Dich sollte man vielleicht mal durchknattern, bis du wieder normal bist. Du dummes Stück Scheiße.
Bitte was?
Okay, du hast es also nicht mitbekommen. Ich wollte unbedingt damit eröffnen. Und ich habe gehofft, dass du es mitgekriegt hast.
Nein.
Also laut dem Landesgericht Berlin ist es absolut angemessen, Leute zu beleidigen. Und das wäre also noch am Rande dessen, was möglich ist, aber eine Auseinandersetzung in der Sache. Renate Künast hat da eine...
Das habe ich mitbekommen.
hat da aber einen Prozess verloren.
Ja, der direkte Wortlaut ging allerdings an mir hinüber.
Ich hab den auch nur so im Kopf gehabt, weil der Postillon darauf geschrieben hat, dass die Drecksfotzenrichter am Landesgericht Berlin sich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt hätten. Also es ist ein Urteil, was selbstverständlich nicht letztinstanzlich Bestand haben wird. Zumindest gehe ich nicht davon aus. Aber, das muss man ganz im Ernst, also du kannst Leute, es ist offensichtlich, in diesem Land gibt es Menschen in Richterpositionen, die meinen, dass Drecksfotze, die mal durchgeknattert werden müsste, bis sie wieder normal ist, halt eine sachliche Auseinandersetzung ist. Und das ist im Übrigen dasselbe Land, in dem so die Spasten von der, die Drecksfotzen von der AfD der Meinung sind, dass wir irgendwie ein Problem mit der Meinungsfreiheit haben.
Naja.
Ist interessant, ne?
Da, wenn zwei Realitäten aufeinander prallen.
Ja, irgendwie schon.
Die alten Drecksfotzen. Ja, das kann man jetzt offensichtlich in seinen täglichen Sprachgebrauch mit aufnehmen.
Ja, ich finde, das sollten wir auf jeden Fall so lange machen, bis das letztinstanzlich geklärt ist. Einfach, wenn du irgendwie sowas nur ein bisschen nicht optimal findest. Also wenn es so 3% von perfekt weg ist, alter Drecksfotze, was ist Scheiße hier. Ja.
Wenn das an der Kasse mal wieder zu lange dauert.
Ja.
Entschuldigung, Sie Drecksfotze, müssen Sie vielleicht mal wieder durchgeknattert werden, damit das immer wieder ein bisschen schneller am Band geht?
Exakt, ja. wir haben gerade schon so ein bisschen gesprochen, was wir heute machen wollen. Denn eigentlich wäre es dringend, dringend mal wieder Zeit für so ein Yearly Recap. Ich habe eine extrem lange Liste an Themen. Mhm. Und es wäre heute auch ein richtig, richtig guter Tag dazu gleich später, um das zu machen. Aber wir machen das nicht, denn Lars ist total durchgeplant dieses Wochenende.
Und wie?
Was ist denn los?
Ich fotografiere Hochzeiten und ich fotografiere morgen mal die früheste Hochzeit, die ich je fotografiert habe. Ich muss morgen irgendwie schon um 7:15 bei der Braut sein, weil morgens um 9:00 die Trauung ist. Also
dummes Stück Dreck.
Die Drecksfotze, nein. Also man muss sich ja wirklich wundern, wie früh man eine Trauung machen möchte.
Mhm.
Also da war ich tatsächlich nachhaltig irritiert, denn zumal der nächste Punkt auf der Agenda morgen an der Hochzeit um 18 Uhr weitergeht.
Super. Aber da könnten wir ja dazwischen vielleicht gut so ein Yearly Recap machen.
Ja,
dann kommst du auch in der richtigen Stimmung an.
Ja, ganz fein.
Nee, aber das wird nicht passieren. Also vielleicht machen wir so ein bisschen so eine Art Yearly Recap. Ich trinke einfach alle 20 Minuten so einen Wickhühler und du fragst mich dann, wie es gewesen ist. Und ich hätte wahnwitzig viel auf der Agenda, aber ich versuche das einfach ein bisschen zurückzuhalten.
Ja.
Es wäre heute allerdings ein extrem guter Tag für sowas, finde ich, da wir heute, ich versuche das wirklich, glaube ich, heute noch zu veröffentlichen dann danach, wenn ich nicht zu viel Wickhühler getrunken haben werde, weil wir heute am Tag des Global Climate Strike aufnehmen.
Oh yeah.
Und mehr oder weniger zufällig auch am Tag, an dem unsere Bundesregierung, ich sag mal, Gott hab sie selig, ihr Klimaschutzpaket vorgestellt hat. Und beides war irgendwie durchaus bemerkenswert. Hast du auf irgendeine Art und Weise an einem dieser beiden Ereignisse Teilnahme gehabt?
Also von dem Klimastreik habe ich verhältnismäßig viel mitbekommen, weil ich heute auch noch einmal beruflich nach Bremen musste und da wurde auch wahnsinnig viel gestreikt.
Mhm.
Also für das Klima habe ich einen wahnsinnigen Umweg gefahren.
Super.
Und vermutlich die ungefähr dreifache Strecke in Kauf genommen, um irgendwie zu meinem Termin zu kommen. Das fand ich relativ unerfreulich und hat mich auch geärgert, dass ich das nicht irgendwie, oder dass das nicht vorher so klar kommuniziert wurde, dass irgendwie komplett Bremen zu ist. Dann hätte ich einfach meinen Termin verlegt und hätte mich nicht irgendwie 2,5 Stunden durch Bremen gequält.
In Bremen waren es irgendwie 30.000 Leute oder so?
Das war schon durchaus beachtlich. Mhm. Mein Schwiegervater war auch noch eben bei uns zu Hause und hat auch geschimpft, weil er so lange unterwegs war und es auch alles zu war und sie auch die Hochstraße bestreikt haben. Ja,
sehr gut,
und
sehr gut.
Also das scheint wahnsinnig Stress bei den Leuten ausgelöst zu haben.
Mhm.
Ja, dann habe ich auch oft total viele auf Instagram mitbekommen von irgendwie Leuten aus dem Dunstkreis, die da irgendwie bei Demonstrationen gewesen sind oder auch irgendwie ihre Anteilnahme da gezeigt haben, dass das nicht spurlos an ihnen vorübergeht. Also eigentlich würde ich sagen, dieser Klimastreik ist zumindest im Bremer Raum ein großer Erfolg gewesen und ich weiß auch, dass er in Hamburg ein wahnsinniger Erfolg gewesen ist.
Ja, es scheint insgesamt ja, ich weiß nicht, ob ich das als Erfolg verbuchen würde. Also die Zahl von 1,4 Millionen Menschen, die so in Deutschland insgesamt unterwegs gewesen sind, wird ventiliert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das dem Thema unangemessen wenig finde. Das mag jetzt nach viel klingen und vielleicht auch so im Verhältnis, die Deutschen sind ja nicht so das streikfreudigste Volk unter der Sonne. Das mag im Verhältnis dazu viel gewesen sein, aber ich finde es trotzdem nicht angemessen.
Ich finde es relativ unglücklich, dass das an einem Wochentag passiert ist. Also wenn das samstags gewesen wäre, dann wäre ich sicherlich dabei gewesen und hätte gesagt, ey komm, ich gehe mit auf die Straße und schmeiß die Faust gen Himmel.
Mhm.
So ist es natürlich relativ schwierig. Klar hat das so natürlich die meiste Störwirkung.
Mhm.
Aber das ist ja, glaube ich, nicht die Message, hinter der man her ist, sondern man möchte ja eher die Beteiligung der Leute zeigen. Und dahingehend ist es nicht der optimale Tag gewesen.
Mir war auf jeden Fall klar, dass ich gerne auf irgendeine Art und Weise da teilnehmen möchte, was ich auch getan habe. Und ich habe ganz lange überlegt, wie ich das denn in meiner Arbeit verkaufe.
Mhm.
Weil Streik an sich, weiß ich nicht, ob sich das darstellen hätte lassen, aber ich hätte wahrscheinlich einfach gesagt, ey, yo, Leute, ich bin Freitag, den 20.09. nicht da, da ist Global Climate Strike. Ist mir egal, wie wir das machen. Am Ende des Tages werde ich wahrscheinlich Überstunden abgebaut haben.
Ja.
Aber dann habe ich ganz freudig festgestellt, dass ich Urlaub habe. Was so nicht geplant gewesen ist, aber natürlich so auch ganz schön gewesen ist. Und wir sind dann heute mit einiger Verspätung auch nur in Delmenhorst unterwegs gewesen. Mit einiger Verspätung, weil das Kind vorher noch so einen halbstündigen Powernap einlegen musste.
Mhm.
Sonst wäre das nicht möglich gewesen. Aber dann haben wir sie ganz, ganz schnell in den Fahrradanhänger gepackt, sind durch Delmenhorst gecruised. Wir hatten den Tag vorher noch so ein kleines Banner hergestellt, was wir an dem Fahrradanhänger befestigt haben, auf dem für meine Zukunft steht.
Mhm.
Und also eigentlich ist das Banner ein bisschen peinlich gewesen, so ohne den Hintergrund. Denn Hermine durfte da vorher mit Fingerfarbe drauf rummalen und entsprechend hat es halt auch ausgesehen. Also wer das nicht gewusst hat, wird davon ausgegangen sein, dass wir irgendwie von der Behindertenwerkstatt sind und von der aus daran teilnehmen. Aber so mit diesem Hintergrund, finde ich, kann man das eigentlich machen.
Ja.
Wir sind darum auch zu spät gekommen. Also wir haben eigentlich nur die Auflösung der Demonstration auf dem Marktplatz mitbekommen. Die
Auflösung?
Ja.
Also die geplante Auflösung.
Wie sich die Menge wieder verflüchtigt hat.
Ja, okay.
Aber wir waren dann ganz enttäuscht, weil da halt relativ wenig dann tatsächlich los gewesen ist, haben dann aber noch so am Rande das Telefonat einer Lehrerin mitbekommen, die gesagt hat, dass wohl das gesamte Wilms, was eines der zwei lokalen Gymnasien hier in der Stadt ist, daran teilgenommen hat. Und dann habe ich im Internet nochmal festgestellt, dass auch das andere Gymnasium quasi komplett vertreten gewesen ist. Und allein das sind ja, I don't know. Aber insgesamt sind wohl ungefähr 1.000 Menschen da unterwegs gewesen, was ich wiederum für diese Stadt durchaus ganz beachtlich finde.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Und es war halt dann auch, würde ich jetzt mal sagen, für ein 13 Monate altes Kind, was da mit uns durch die Gegend gefahren ist, die angemessene Menge Demonstration.
Ja.
Wir waren jetzt nicht in einer Menschenmenge und das Lauteste, was sie so mitbekommen hat, war, dass Leute geklatscht und Sprechchöre gemacht haben, so aus sicherer Entfernung. Das war schon okay.
Okay, habt ihr ein schönes Foto gemacht? Meine erste Demonstration. Mhm. Sehr gut.
Selbstverständlich haben wir das.
Gut. War immer mein erster geschmissener Stein.
Genau.
Meine erste Sturmhaube.
Wir hätten hier so einen Ziegelstein an die Hand binden müssen.
Bullenschweine.
Bullenschweine, Polizei, SASS.
Ja, Drecksfotzen.
Aber Lars, du bist im Urlaub gewesen.
Ja, halt, stopp.
Oh, halt, stopp, okay.
Wo wir gerade hier übers Klima reden, ist dir zufällig irgendwie durch deine Timeline der Flyer geflogen, der auf den Hamburg Cruise Days verteilt wurde?
Das weiß ich nicht. Wüsste ich das? Also würde ich das auch in Verbindung mit den Cruise Days bringen?
Ja, auf jeden Fall.
Nee, dann nicht.
Die Hamburg Cruise Days ist ja so eine Veranstaltung, wo diverse Kreuzfahrtschiffe zusammenkommen in Hamburg.
Das habe ich mitbekommen. Ja.
Und das wird mit großem Tamtam
und Feuerwerk
gefeiert. Und da wurde so Guerilla-mäßig dann Flyer verteilt, die einen offiziellen Charakter hatten, aber nicht offiziell waren.
Und sehr schön.
Ich würde ganz gerne mal vorlesen, was auf diesem Flyer stand. Mhm. Und zwar stand da nämlich drauf: Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam die Hamburg Cruise Days abhalten zu können. Dieses einmalige Event wird sicherlich unvergesslich. Leider müssen wir Sie darum bitten, sich Ihrer eigenen Gesundheit willen eine Staubmaske aufzusetzen. Durch die vielen Kreuzfahrtschiffe, die sich dieses Wochenende bei uns im Hafen präsentieren dürfen, kommt es zu einer enormen Feinstaubbelastung von Mensch und Natur. Sie können sicherlich über diese kleine Einschränkung hinwegsehen und sich mit uns zusammen über Dekadenz und Umweltzerstörung im großen Stil freuen. Sehen Sie es mit Gelassenheit. Heute sind es nur Staubmasken, über die Sie sich Gedanken machen müssen. Demnächst schon könnten es Naturkatastrophen, Kriege um Ressourcen und der Untergang des Planeten sein. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen angenehme Hamburg Cruise Days. Genießen Sie das Spektakel, solange Sie noch können.
Sehr schön, ja.
Das fand ich auch sehr, oh Gott, sehr angenehm.
Ja, finde ich gut.
Ja.
Das habe ich, wie gesagt, auch irgendwie mitbekommen, dass die Cruise Days waren. Die waren mir bisher noch kein Begriff. Ich wusste nicht, dass es diese Veranstaltung gibt. Mhm. Also dass es offensichtlich wirklich eine Parade von Kreuzfahrtschiffen gibt und dass es Leute gibt, die da in Verzückung geraten. Ich habe eine Straßenumfrage zu dem Thema gehört und die Leute waren alle ganz beglückt. Also ich gerate da auch in Ekstase, aber vor Wut. Und das ist ja wirklich interessant. Also Leute, die sich da verzückt über große Kreuzfahrtschiffe freuen, die leben halt in der gleichen Welt wie ich, der ich darüber kotzen möchte. Hm. Ich weiß wirklich so langsam nicht mehr, wie man das vernünftig zusammenbringen kann. Ja,
es war wirklich der ideale Zeitpunkt, um Schiffe versenken zu spielen eigentlich. also das ist wirklich, finde ich, wahnsinnig pervers, da so eine Auffahrt zu machen von den Umweltkillern Number One, sag ich mal, die so Mensch geschaffen sind. Das ist schon wahrlich ekelhaft.
Oh, zum Thema Umweltkiller Number One. Umweltkiller ist ein richtig gutes Wort. Vielen Dank dafür. Das sollten
wir
dafür in Zukunft verwenden. Weißt du, wer, ich weiß jetzt wieder nicht die exakte Position, aber die Dimension stimmt wieder. Weißt du, welche Institution, wenn sie ein Land wäre, der dritt- oder viertgrößte Emittent von Treibhausgasen auf diesem Planeten wäre?
Inwiefern Institution? Wie eine Institution, wie eine Firma?
Zum Beispiel. Es ist keine Firma.
Okay.
Und ich peile hier auch nicht auf die Produktion von Bitcoins. Ist das US-Militär?
Das macht eigentlich Sinn.
Ja, die alleine sind irgendwie eine halbe USA, so von der Dimension her.
Ja.
Was den CO2-Ausstoß betrifft.
Die haben ja auch wahnsinnig viel am Laufen, ne? Also was ist da so an Flugzeugträgern und U-Booten und Flugzeugen
und
Stationen auf der ganzen Welt gibt.
Und nur um das nochmal so als Bullshit-Fact in den Raum geworfen zu haben, das hat natürlich jetzt nicht direkt was mit CO2-Emissionen zu tun, aber da passieren auch so komplett absurde Dinge, die jetzt so im Rahmen dessen, dass sich die Leute stärker für das Klima interessieren und auf Umweltsünden einen schärferen Blick haben, irgendwie ans Licht kommen. Also wusstest du, Gesundheit,
dass
am Ende des Jahres, wenn so die Kerosintanks noch ein bisschen gefüllt sind, dass das einfach alles nochmal in Flugzeuge geladen und dann über dem Ozean abgeworfen wird? Denn wenn die das nicht verbrauchen würden, würden sie am nächsten Jahr weniger kriegen.
Ja, das stimmt.
Schlüssig, oder?
Kann man verstehen. Muss ja weg.
Wollte ich nur mal erzählt haben, schön. Also über diese sympathische Institution.
Mhm. Angenehm.
Das, wo ich habe diesen Zettel, den ich jetzt gerade hier in der Hand halte, warte, ich geräuschifiziere ein bisschen herum, den habe ich jetzt schon seit über einem Jahr hier liegen und ich wollte immer mal, dass du ihn vorliest.
Okay.
Und da du ja gerade schon so groß mit dem Vorlesen begonnen hast, mit deiner wunderbaren Märchenerzählerstimme, dieser Zettel hing an einem Baum hier in meiner Straße.
Ja.
Hier in den Outskirts einer Mittelstadt in Delmhorst. Ich habe keine Ahnung, wie der da hingekommen ist. Das ist auch einfach nur ein Zettel. Er wird sich da nicht so lange gehalten haben. Also ich muss das Glück gehabt haben, da vorbeispaziert und einen Blick drauf geworfen zu haben, kurz nachdem den da jemand aufgehängt hat. Es ist ein ganz, ganz toller Zettel. Lies ihn doch mal bitte vor. Und dann können wir darüber sinnieren, was uns der Autor sagen möchte.
Rote Schweine in bürgerlicher Hülle sind und bleiben perfide Gülle. RAF-Terroristen, Kuschler, mit dem DKP-Stasi-Charme, kriminelle Vereinigung, BOE 33. Okay.
Auf der Rückseite steht jetzt noch ein längliches Pamphlet.
Folter mit elektromagnetischen Waffen.
Ja, also wenn du möchtest, kannst du da auch noch draus vorlesen. Ich habe das mal gegoogelt. Offensichtlich haben so ein paar Verrückte aus Berlin, und mit Verrückte meine ich auf demselben Niveau und aus derselben Richtung verrückt wie Dr. Axel Stoll, hier zum Beispiel Flugblätter aufgehängt.
Der verrückte Harald Brems aus 10, 3x die 7 Berlin.
Ja, richtig, richtig. Ich habe wirklich nicht den Hauch, das war auch mit einem Nagel eingeschlagen in diesen Baum. Also ich habe wirklich keine Ahnung.
So ein bisschen Martin-Luther-Charakter zu verbreiten.
Warum sich so ein wahnsinniger Verschwörungsirrer aus Berlin die Mühe gemacht hat, ein absolut, also du stimmst mir zu, dass das eine kryptische Nachricht ist, die du da gerade vorgelesen hast, oder? DKP-Kommunisten-Kuschler mit Stasi-Scham.
Ehrlich gestanden bin ich mir nicht sicher, was ich da überhaupt gerade gelesen habe und was da jetzt die Message dahinter ist. Ja, nee. Also ich bin jetzt nicht besonders schlauer, auch nach dem zweiten und dritten Mal lesen. Ja, warum auch nicht?
Also wenn einer unserer Hörer vielleicht eine Ahnung hat, was uns der Autor damit sagen möchte, oder wenn einer unserer Hörer vielleicht der Autor ist. Harry, wir würden da wahnsinnig gern mit dir drüber sprechen. Du scheinst ein Problem zu haben.
Ich würde tatsächlich gerne mal ganz kurz den Text hier hinten drauf lesen. Ich habe da gerade so ein paar Buzzwords gelesen, die mich jetzt durchaus ein bisschen angefixt haben.
Give it. Möchtest du vielleicht noch einen Schluck Tee vorher trinken?
Oh, sehr.
Lars trinkt nämlich gerade wieder die beliebte Kombination dieses Podcasts, Bier und Tee.
Ja,
im Wechsel.
Der Kamillentee ist in diesem Haus leider aus. Jetzt habe ich einen guten Fencheltee. Ah, und auch da muss ich sagen, Fencheltee finde ich köstlich.
Mit Kümmel und Anis drin?
Ja, den meisten klappt es jetzt vermutlich unter den Kopfhörern die Fußnägel nach oben.
Ich finde Fencheltee relativ, was heißt eklig? Nee, ich finde ihn einfach so unerträglich langweilig, dass ich den eigentlich nicht trinken mag. Kamillentee finde ich angenehm vom Geschmack. Fencheltee ist irgendwie so ein Hauch von nichts mit ein kleines bisschen bitter, weil ich ihn immer zu lange ziehen lasse. Aber mit Kümmel und Anis drin geht's, finde ich. Lars, lies doch mal vor.
So, die Überschrift lautet Folter mit elektromagnetischen Waffen. An vielen Orten weltweit werden Menschen mit elektromagnetischen Waffen gefoltert. Seit den 1960er Jahren werden von Militär und Geheimdiensten Geheimtechnologien entwickelt, mit deren Hilfe enormer Einfluss auf den menschlichen Körper genommen werden kann. Abseits der Öffentlichkeit wird an der Entwicklung von Mikrowellenwaffen und anderen effektiven Waffensystemen geforscht, mit denen Menschen grausam gefoltert werden können. Obwohl Folter international geächtet ist, finden diese Geheimprogramme mitten unter uns statt. Die Betroffenen werden mit starken Schmerzen, organisiertem Stalking, Einbrüchen, elektronischer Sabotage, übler Nachrede und anderen Zersetzungsaktionen terrorisiert. Einige Betroffene wurden ohne ihr Wissen mit Implantaten gechippt. Politiker und Medien ignorieren diese Verbrechen vollständig.
Und das mit den Implantaten wissen wir spätestens seit Akte X.
Genau so ist es nämlich. Diese geheimen Forschungsprogramme dienen der Kontrolle der Bevölkerung. Was heute noch an einigen tausend Betroffenen weltweit getestet wird, kann morgen schon Standard für alle Menschen werden. Elektromagnetischer Terrorismus ist keine Verschwörungstheorie, sondern findet täglich weltweit statt. Auch wenn es in den kontrollierten Konzernmedien davon nichts zu hören gibt, diese Geheimfolterprogramme sind Realität. Informieren Sie sich und helfen Sie mit, eine Welt zu schaffen, in der heimliche Forschung an unschuldigen Bürgerinnen nicht mehr stattfindet. Kämpfen Sie mit uns für eine freie Welt ohne Folter und Terror. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.
Nee, ach komm.
Ach komm, ich lese mal die beiden besten, die drei besten vor. www.e-waffen.de, www.mindcontrol.se, www.freedomfchs.com. Einer www.targetedindividualseurope.com. Wenn ihr die Wahrheit wissen wollt, besucht diese vier Seiten.
Ja, oder hört weiter diesen Podcast. Offensichtlich sind wir jetzt unter die Verschwörungsirren gegangen. Lars, kannst du dir erklären, warum das
Nein,
hier
aber
bei mir in 200 Metern Luftlinie an einem Baum hängt?
Also vielleicht denkt man sich, dass man auf dem Land noch die einfachen Leute kriegt, die sowas noch glauben mögen.
Ich war wirklich durcheinander ein bisschen, als ich vor einem Jahr oder so diesen Zettel eingesammelt habe.
Das kann ich verstehen. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, wieso du da noch keinen Bilderrahmen für hast. und das hier an der Studiowand hängt.
Und
das würde ich ziemlich cool finden.
Wie ich das geschafft habe, den ein Jahr lang hier liegen zu haben, ohne dass wir darüber gesprochen haben, ne? Mhm.
Was lag da drauf?
Oh, ich glaube, der ist so ein bisschen hinter dieses Akustikelement gerutscht gewesen. Und erst als ich versucht habe, das wieder anzuschließen, dann aber festgestellt habe, dass ich gar keine Fernbedienung mehr für den Lichtschlauch da drin habe, habe ich das wiedergefunden.
Sehr gut.
Apropos, ich baue jetzt auch gerade neue Akustikelemente. Ich hatte dich ja im Vorfeld der Sendung gefragt, ob du nicht noch einen Exzenterschleifer hast.
Ja.
Weil meiner da leider gerade den Geist aufgegeben hat. Und so Bretterschleifen, also so räudige Schalbretter, sehr grau. Das ist auch, also ich bin schon wieder in meinem Element der Staubhölle. Das ist ja so das, worin ich gut bin. Mhm. In staubigen Räumen stehen. Ich habe meine Werkstatt quasi im Gartenhaus jetzt aufgeschlagen und staub da alles zu. Das hat den zusätzlichen Vorteil, also dazu, dass es weit weg vom Haus und damit nicht so laut ist, dass jetzt da wirklich alles zustaubt und danach, selbst wenn es vielleicht noch funktioniert hätte, da sind noch so alte Elektronikgeräte im Rack und so, aber die sind dann definitiv kaputt, dann kann ich das alles wegschmeißen, guten Gewissens. Dann muss ich nicht nochmal gucken, ob davon vielleicht noch irgendwas zu gebrauchen wäre.
Wie viel hast du denn noch vor dir?
Ich habe jetzt 6 Bretter schon fertig geschleift. Ja, geschleift, die habe ich hinter mir hergezogen durch die Straßen. Das könnte man auch machen, man bindet die dann an ein Auto und hofft, dass sie danach vielleicht so aussehen, wie nachdem sie geschliffen worden sind. Ja, 6 habe ich.
Geschluft.
Ich brauche aber 24.
Oh, unangenehm.
Und eins dauert so 15 Minuten, habe ich festgestellt. Also mit dem Exzenterschleifer. Ich habe ja jetzt keinen mehr, ich weiß nicht, wie lange das von Hand dauern würde. Sehr lange vermute ich.
Sonst hätten wir das ja auch bei meinem Vater eben durch den Hobel schieben können.
Oh, das können. Oh, das ist ein schönes Angebot eigentlich. Das würde das möglicherweise enorm beschleunigen, oder?
Ja. Also ich habe morgen tatsächlich ein relativ großes Loch, wenn ich die Hochzeit fotografiere.
Oh, vielleicht komme ich darauf zurück. Das gefällt mir ziemlich gut.
Könnten wir das sicherlich irgendwie einrichten.
Geil.
Dass wir die da eben durchschieben können und du nicht irgendwie im Tennisarm aus deinem Urlaub kommst.
Also ich fand es ein bisschen meditativ.
Ja. Man kann danach ja auch noch nachschleifen, wenn es aus dem Hobel kommt. Aber wenn das wirklich so sägerau ist.
Also es ist richtig super heute. Ich habe halt die billigsten Bretter genommen, die es gibt, weil die halt nichts tun müssen, außer einen Rahmen bilden, damit das hier irgendwie ein bisschen schön aussieht im Studio. Die werden danach lackiert. Also ich gehe danach dann nochmal irgendwie ein bisschen mit 200er oder so darüber, dass das ein bisschen fein aussieht.
Ja.
Aber das können wir gerne machen. Cool. Das ist eine fantastische Idee.
Fuck yeah.
Aber Moment, du müsstest jetzt fragen für die goldene Überleitung, aber Florian, warum hast du denn Zeit für sowas? Und dann würde ich sagen, ja, weil ich gerade Urlaub habe und das ist ganz toll. Lars, du hattest doch auch gerade Urlaub. Wie war denn dein Urlaub?
Florian, danke, dass du fragst. Mein Urlaub war ganz fantastisch. Wir waren eine Woche auf Kos, also Griechenland, haben uns da die Sonne auf den Pelz scheinen lassen. Vor 2 Jahren waren wir ja schon mal da. Wir waren auch wieder im gleichen Hotel mit ähnlichem Programm. Also mittags immer wieder in eine schöne Taverne gegangen, da mit Blick aufs Meer gegessen. Und ist wirklich einfach nur entspannt. Wir hatten 3 Tage noch einen Roller, sind da ein bisschen über die Insel geeiert und haben uns da nochmal ein paar Sachen angeguckt, die wir noch nicht gesehen haben. Also das war wirklich Urlaub für Geist und Seele und Bauch und alles.
Und die Füße war auch gut.
Nee, Füße war tatsächlich schlecht, wir sind viel gelaufen.
Aber das ist doch eigentlich gut.
Ja, also ja, aber es war jetzt keine Erholung für die Füße. Nee, also es war wirklich wahnsinnig schön. Wir hatten tolles Wetter. Wir hatten um die zwischen 28 und 31 Grad und immer ein leichtes Lüftchen direkt am Meer. Mm. Also ganz, ganz schön gewesen. Erholsam. Wir hatten leider nur eine Woche Urlaub, weil meine Natascha nur eine Woche Urlaub von dem Arbeitgeber bekommen hat.
Die Drecksfotzen.
Die von den Drecksfotzen, genau. Das führte dazu, dass ich ja noch die zweite Woche alleine zu Hause war und auch da irgendwie echt eine coole Woche verlebt habe, ganz, ganz entspannt, irgendwie auch gar nicht so viel Konkretes vorgehabt, viel rumgepimmelt und irgendwie zu Hause Kleinkram gemacht. Dann war ich noch einen Tag im Heidepark Soltau, ein großer Freizeitpark.
Also du alleine?
Mit einem Freund zusammen, der zufälligerweise auch frei hatte.
Also ich hätte sonst ein bisschen weird gefunden. Ja, auch cool, aber auch weird.
Ganz alleine wäre vielleicht ein bisschen heftig gewesen. Das war aber auch mega geil. Es ist ja momentan außerhalb der Ferien. Es war mitten in der Woche. Dementsprechend konnten wir mega oft sitzen bleiben und sind echt super viel.
6 Stunden Kolossus gefahren oder wie auch immer das da heißt.
Ja, so ungefähr. Was wir uns dann aber auch gedacht haben, also die Schlangen, die für diese Fahrgeschäfte vorgesehen sind, wenn es mal so richtig voll ist, also da hätte ich mich erschossen. Also teilweise hat das Laufen zu den Fahrgeschäften mit Sicherheit 3 Minuten gedauert. Mhm. Also nur durch so Schlangendinger gelaufen. Da habe ich gedacht, also wenn es da mal richtig voll ist und du richtig Pech hast, dann stehst du an so einem Fahrgeschäft mit Sicherheit 2 Stunden an für eine Fahrt, die teilweise, glaube ich, 52 Sekunden dauert. Dann bist du da 8 Stunden und beschlechtestenfalls 3 oder 4 Mal Achterbahn gefahren, sprich unter 4 Minuten Achterbahn gefahren und fährst dann wieder nach Hause. Also ob sich das lohnt, also das ist meine absolute Horrorvorstellung. Auch wenn der Deutsche gerne in der Schlange steht, glaube ich, dass das ein Maß überschreitet, was gesund ist.
Meinst du, der Deutsche steht gerne in der Schlange?
Der Deutsche steht Engländer. Der Deutsche steht auch gerne in der Schlange und er klatscht gerne.
Ja gut, okay.
Ja, das war auf jeden Fall erholsam. Und dann waren wir noch in Berlin, dann das zweite Wochenende meines Urlaubs. Haben da auch ein schönes Wochenende verbracht. Wir sind mit dem Bus angereist, was auch sehr, sehr entspannt war. Haben uns dann Samstag tätowieren lassen, im Grunde genommen den ganzen Tag, irgendwie ab mittags 12 Uhr, vormittags waren wir noch eben lecker frühstücken und lagen dann da irgendwie rum und haben uns benadeln lassen. Und Sonntag haben wir dann eine kleine Fahrradtour durch Berlin gemacht. Ich habe dann wahnwitzig den Samstag gesagt, ach, weißt du, eigentlich habe ich mal Bock, so Berlin ein bisschen mit dem Fahrrad zu erkunden. Man sagt ja, er ist eigentlich voll die fahrradfreundliche Stadt.
Entschuldigung, niemand sagt, dass Berlin eine fahrradfreundliche Stadt ist. Die Leute kotzen im Strahl, also ja, zumindest diejenigen, ja, die das berufsverkehrmäßig nutzen.
Ja, es gibt ja aber da Teile, die wirklich wahnsinnig gut. Also wirklich, da stehen dir die Tränen der Freude in den Augen, wenn du die Fahrradwege auf den Hauptstraßen siehst. Wirklich mega geil, mega breit, mit Pollern abgetrennt. Schade, dass das aber, glaube ich, nur so 2 Kilometer in ganz Berlin sind. Und wie die gesehen haben, gedacht so, boah, eigentlich voll geil hier. Und dann hat er die harte Wahrheit mit der harten Faust zugeschlagen und wir sind panisch durch Berlin gefahren in stundenlange Angst, irgendwie von hinten überfahren zu werden. Überall stehen dann Autos auf den Fahrradwegen, weil sie eben nicht mit Pollern abgetrennt sind. Die Leute fahren wie die Wahnsinnigen. Überall, wirklich überall, sind beschissene Baustellen, die dann den kompletten Fahrradweg dicht machen, sodass man dann auf der Straße fahren muss. Das ist unfassbar stressig gewesen. Dass wir gesagt haben, also war jetzt schon eine Erfahrung, aber machen wir auf jeden Fall nie wieder.
Zumindest nicht außerhalb dieser 2 gut ausgebauten Kilometer.
Ja, also das waren auch die schönsten Fahrradkilometer, die ich in einer Stadt je hatte. Aber das hat über die herbe Enttäuschung leider nicht hinwegsehen lassen. Schade.
Und hält denn der Erholungseffekt des Urlaubs noch an?
Ja, tatsächlich. Also dadurch, dass wir eine Woche richtigen Urlaub, dann eine Woche Heimaturlaub und dann nochmal eine Woche außerhalb haben, habe ich jetzt so wahnsinnig viele interessante und schöne Erinnerungen, an denen ich mich jetzt irgendwie noch so festhalten kann, dass der Urlaubseffekt immer noch ziemlich gut da ist. Also ich bin immer noch echt erholt.
Cool.
Ja, und jetzt geht ja auch bald der Herbst los. So langsam ernährt sich ja mit großen Schritten. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. So der gemütliche Herbst, wenn noch nicht die Weihnachtssaison bei uns auf der Arbeit losgeht, sondern wenn man zu Hause irgendwie abends einen Film schaut. Jetzt freue ich mich auch schon wieder auf Oktober, so ein bisschen Horrorfilme abends gucken und so. Da habe ich schon Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
Vielleicht sollten wir für die stressige Weihnachtszeit ein bisschen vorproduzieren, dass wir es vielleicht echt bis zum Ende des Jahres schaffen, den Wochenrhythmus zu halten.
Das wäre schön, ja.
Das wäre richtig cool.
Obwohl ich auch guter Dinge bin, dass die Weihnachtssaison dieses Jahr nicht so stressig wird. Wir haben massiv Personal für die Weihnachtssaison aufgerüstet. Hm. Ich bin ganz positiv, dass man da, sag ich mal, mit 10 Stunden am Tag hinkommt.
Hm.
Und das ist schon
für die Weihnachtszeit bemerkenswert. Für die
Weihnachtszeit entspannt. Wirklich bemerkenswert entspannt. Ja.
Ja, cool. Sehr schön. Ja, ich genieße auch einfach nur meinen Urlaub so vor mich
hin. Du hast jetzt diese Woche und die nächste noch?
Das ist absolut richtig.
Ach, schön.
Ja. Und tatsächlich versuche ich auch in diesem Urlaub möglichst lange in dem Zustand verharren zu können, den Holger Klein mal als Glück bezeichnet hat. Nämlich keine Pläne und leicht einsetzen.
Ja.
Bisher funktioniert das ganz gut.
Ach, schön. Also hast du gar nichts Konkretes vor, außer deine Schallelemente hier?
Ja, das wäre schön, wenn ich die noch bis zum Ende des Urlaubs fertigstellen könnte.
Das sollte doch aber nichts gegensprechen, oder?
Nein, also wenn das wirklich mit dem Hobeln, wie von dir angekündigt, eine Sache von Minuten wird.
Ja.
Und nicht, wie von mir ausgerechnet, von 6 bis 8 Stunden. Und ich kann immer nur so maximal eine Stunde am Tag daran konzentriert arbeiten.
Mhm.
Und zwar zum einen, weil ich nur so lange irgendwie Kinderfreiheit habe, zum anderen aber auch, weil nach einer Stunde Exzenterschleifen die Arme eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen sind.
Mhm.
Also das würde das schon beschleunigen. Dann werde ich die auf jeden Fall fertig kriegen.
Schön.
Cool.
Muss ich mir gleich nochmal angucken, was du überhaupt geplant hast.
Ja, da gehen wir gleich nochmal rüber und dann gucken wir uns das zusammen an.
Fuck yeah.
Wir sollten eine Lampe mitnehmen. Ich weiß immer nicht, mit welchem.
Die Stirnlampe.
Ja, ich weiß immer nicht, mit welchem Schalter im Haus man den Strom im Gartenhaus anmacht.
Ja.
Man kann das ja vorher nicht sehen, wenn nicht zufällig gerade eine Katze am Bewegungsmelder vorbeiläuft in dem Moment.
Ja. Tja.
Lars.
Ja,
haben wir noch Themen?
Themen?
Mhm.
Also zumindest keine persönlichen mehr.
Ich habe überlegt, ob wir jetzt wirklich so im Detail durch diesen Klimaschutz, durch das Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung gehen, das heute vorgestellt worden ist. Aber da wir jetzt schon über 30 Minuten auf der Uhr haben,
können wir uns das lieber für die nächste Folge sparen.
Wollte ich gerade sagen, machen wir das vielleicht lieber nicht. Ich will aber trotzdem davon berichten, dass wir heute, nachdem wir dann, also es war wirklich perfekt, nachdem wir von der Klimademonstration nach Hause gekommen sind, das Kind nicht wie erwarten sich nochmal zum Schlafen hat bewegen lassen, sondern irgendwie durch das Wohnzimmer gewirbelwindet ist, saßen wir auf dem Sofa und haben live auf Phoenix die Pressekonferenz zu der Geschichte geguckt.
Mhm.
Und die erste Erkenntnis dieser Sache ist, dass Pressekonferenzen unserer Bundesregierung wirklich die unerträglich langweiligste Veranstaltung farbloser Menschen sind, die man sich so vorstellen kann. Also dafür, dass die sich im Wesentlichen gegenseitig dafür gelobt haben, wie toll denn das funktioniert hat so mit den Verhandlungen. Alter, haben die das farblos vorgetragen. Es war wirklich unerträglich langweilig und man hatte wirklich nicht den Eindruck, dass es da um die Zukunft der Menschheit geht und das tut es, sondern dass, keine Ahnung, es darum geht, irgendwie steuerliche Absetzbarkeit von Nagellack im Rahmen eines EU-Förderprogramms in den Jahren 2029 bis 2031 um 4% zu beschleunigen. I don't know.
Sexy, klingt mega sexy.
Ja, das war wirklich unglaublich. Also es liegt natürlich auch an den auftretenden Personen, sage ich mal.
Mhm.
Also Olaf Scholz hatte einen relativ großen Redeanteil und ich sag mal so,
schön.
Der hat ja jetzt auch noch das Casting für den SPD-Vorsitz vor sich.
Ja.
Es war jetzt nicht in dem Sinne eine Bewerbungsrede. Und ich hatte, es ist schlimm. Ich hatte niedrige Erwartungen, aber ich hatte Erwartungen.
Ja.
Also ich hatte wirklich Erwartungen, weil ich gedacht habe, Alter, die Merkel, die macht es doch jetzt nicht mehr so lange. Vielleicht hau die jetzt nochmal irgendwie so ein Wir-schaffen-das-Moment raus, ne?
Mhm.
Wirklich, also vielleicht eine CO2-Steuer und sei sie halt jämmerlich gering. Aber da ist ja wirklich rein gar nichts am Start gewesen. Und wir gehen jetzt nicht im Detail durch das Programm, obwohl sich das wirklich anböte, das heute zu tun und den Podcast dann noch zu veröffentlichen. Vielleicht würden wir den ein oder anderen interessierten Hörer generieren, aber dazu würde ich auch viel lieber gleich noch Bier trinken und dann kann ich das nicht mehr. sowohl die Vorstellung dieses Programms als auch die Inhalte des Programms, und ich habe jetzt 22 Seiten und ich habe sie durchgemarkert. Lars, kann das hier bestätigen?
Wirklich, da ist echt viel Rot drin.
Ja. Diese 22 Seiten sind genau wie die Vorstellung des Programms im Wesentlichen an den Teil der Bevölkerung gerichtet, der glaubt, dass das mit dem Klimawandel alles eine Verschwörung der Energiewaffenirren ist oder der Chinesen oder so. Also es geht hauptsächlich darum, Akzeptanz zu schaffen.
Ja.
Es geht darum, den Leuten zu sagen, das wird schon nicht so schlimm. Das geht irgendwie so auf der zweiten Seite los. Dritte Seite, nach Einführung einer CO2-Bepreisung, da kommen wir gleich noch zu. Dritte Seite ist Entlastung von Bürgern und Wirtschaft.
Das ist wichtig.
Ja, das ist tatsächlich enorm wichtig, den Leuten nicht reinen Wein einzuschenken. Und wir werden das im nächsten Beerly Recap tun. Ich habe es Lars schon kurz gesagt. Ich lese gerade The Uninhabitable Earth, die unbewohnbare Erde von David Wallace Wells, was so das Standardwerk ist, was man anfragen kann, ob der das wohl gelesen hat, wenn irgendein Journalist wieder umkippt und auf einmal alarmistisch wird in Sachen Klimawandel.
Mhm.
Der hat einmal so alles zusammengetragen, und ich möchte nur einen Fakt aus diesem Buch kurz hier reinwerfen. Ja,
dieses Buch ist eine Sammlung von Nachrichten, oder?
Nee.
Oder von Artikeln und dann irgendeine Einordnung irgendwie?
Nee, es ist keine Sammlung. Es ist tatsächlich ein Sachbuch, was aber sehr viele Fakten zusammenträgt. Also ein Drittel dieses Buches ist dann halt Quellenangaben am Ende des Tages.
Ja.
Aber er hangelt sich halt so, erfüllt die Wissenslücken, die wir so haben. Mhm. Ich habe ja ganz oft behauptet, wir hätten kein Wissensproblem, weil das eigentlich jeder wissen könnte, aber wir haben ein ziemlich großes Wissensproblem. Und der eine Fakt, den ich reinwerfen möchte, ist, dass als wir damals in den 90ern das Kyoto-Protokoll, als wir damit angefangen haben,
ja,
da ging es ja so, also Worst-Case-Szenario, was wir auf jeden Fall verhindern müssen, ist ja so das 1,5-Grad-Ziel gewesen damals. Und heute ist ja der Stand der Dinge, 1,5 Grad schaffen wahrscheinlich nicht, aber wenn es richtig gut läuft, schaffen wir 2 Grad.
Ja.
Das ist ja so im Moment Stand der Dinge. Also wir schaffen wahrscheinlich nicht 2 Grad. Wenn wir so weitermachen, landen wir vielleicht bei 4 oder 5, und wenn es richtig, richtig scheiße läuft, bei 8. Aber der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad in der Anzahl der Menschen, die da vermutlich sterben werden, und das ist so ein Wissenschaftler-Sprech, no one knows exactly vermutlich.
Ja.
Der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad ist 25 Holocausts.
Puh. Das sind gar nicht so viele, gar nicht so wenig Leute.
Ne? Also und das Buch tut ja, also das ist so das Verdienst von David Wallace Wells in dem Buch, halt so drastische Bilder zu finden für die Dinge, die wissenschaftlich fundiert aller Wahrscheinlichkeit nach passieren werden.
Ja, krass. Bist du mit dem Buch schon durch?
Nee, ich hab ein Drittel oder so.
Schade.
Warum?
Ich hätte es mir sonst ausgeliehen.
Vielleicht gibt es das als. Es gibt das als Hörbuch. Ich war kurz davor, das als Hörbuch zu kaufen.
Okay.
Aber dann habe ich gesehen, dass ich dann 27 CDs oder so bekommen hätte.
Und das kann ja auch keiner
wollen. Das kann wirklich niemand wollen.
Audible.
Wie soll ich die abspielen?
Audible ist dein Freund.
Ja, aber unsere Bundesregierung hat offensichtlich nicht David Wallace Wells gelesen, und die mutmaßlich 50% der deutschen Bevölkerung, die jetzt unter den Artikeln zum Klimaplan kommentieren, nämlich dass das alles schlimm wäre und man sie nur ausnehmen möchte, die haben das offensichtlich auch nicht gelesen.
Die Drecksfotzen.
Ja, Also ganz im Ernst, ich weiß nicht, wie man das wieder zusammenbringen soll. Wie soll man diese zwei Teile der Bevölkerung wieder zusammenbringen? Die einen glauben, dass da im besten Fall 25 Holocausts vor uns liegen.
Mhm.
Und die anderen sind der Meinung, dass das halt eine unglaubliche Katastrophe wäre, dass irgendwie eine Klimabepreisung, eine CO2-Bepreisung eingeführt wird. Während nebenbei, das steht da nämlich auch drin, die Pendlerpauschale erhöht wird.
Schön. Ja. Düstere Zeiten, die da so vor einem liegen, so, und, wenn man sich das gerade so durch den Kopf gehen
und
lässt.
Und genau so saßen wir da heute auf dem Sofa, das Kind, das noch so, wenn es gut läuft, irgendwie 90 Jahre auf diesem Planeten verbringen wird, das marodiert so durch das Wohnzimmer und nimmt da alles auseinander ganz fröhlich und wir sitzen auf dem Sofa und sind einfach, Alter, seriously. Seriously, Söder, hast du gerade noch mal in dem Nebensatz erwähnt, dass deine geile Abstandsregelung in Bayern aber bleibt mit den Windrädern? Jetzt echt? Echt jetzt? Das war unglaublich dystopisch irgendwie, weil man so ein bisschen, also so raus aus diesem, wir waren gerade bei einer Demonstration und es wurde auf der ganzen Welt demonstriert und in Deutschland irgendwie 1,4 Millionen, raus aus diesem Gefühl, dass wir dabei gewesen sind und dass jetzt möglicherweise irgendwie so eine Zeitenwende stattfindet, weil ja auch noch das Klimakabinett an diesem Tag so seine Ergebnisse vorstellt. Raus aus diesem Gefühl war das echt ein harter Reality-Check, der sich sehr dystopisch angefühlt hat.
Ja. Ja, krass. Bitter.
Wir haben alle auf eine CO2-Steuer gehofft und das ist jetzt auch das Einzige, was ich daraus vorlesen werde. Also, es gibt ja so die zwei konkurrierenden Weltanschauungen, nenne ich es jetzt mal. Die einen, die möchten, dass wir eine CO2-Steuer einführen, zu denen auch ich und der Rest der vernünftigen Menschheit gehören. Und die Leute, die der Meinung sind, dass wir das über den bereits existierenden Zertifikatehandel, der sein Scheitern hinlänglich seit 15 Jahren unter Beweis stellt, regeln sollten. Also wir machen das mit dem Zertifikatehandel. Das Gute am Zertifikatehandel, wenn man denn was darin finden möchte, ist, dass er eine maximale Menge an CO2, die noch ausgestoßen werden darf, festlegt.
Ja.
Und sonst nichts tut. Also es gibt eine Menge und dadurch, dass wir immer näher an diese Menge kommen, so die Idee, wird das immer teurer.
Wird es teurer, ja. Das war damals mein Politik-Abitur-Thema.
Ach, cool. Ne? Also, da könnte man mitarbeiten. Ich bin da jetzt nicht der größte Fan von, aus verschiedenen Gründen, aber da könnte man mitarbeiten. Mhm. Das ist ja zumindest ein valides Argument, dass das irgendwann halt aufgebraucht ist, dieses Reservoir.
Ja.
Ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand sagen würde, wenn VW in 15 Jahren ankommt, das ist jetzt leider alle, aber dann müssten wir die jetzt alle auf die Straße setzen. dass dann irgendein Politiker sagen würde, nee, da finden wir jetzt eine geile Sonderregelung. Also es würde selbstverständlich passieren. Aber das ist ja trotzdem eine gute Idee. Bei der CO2-Steuer ist das nicht gegeben. Da gibt es kein Maximum, was erreicht werden muss. Also was wir jetzt machen, ist, im Jahr 2021 werden Zertifikate zu einem Festpreis von 10 Euro pro Tonne ausgegeben. Und das steigert sich dann bis ins Jahr 2025 auf 35 Euro pro Tonne. Wir haben also diesen Mechanismus, bei dem das Gute ist, dass es immer teurer wird, mit einem Festpreis versehen. Sag ich jetzt nur mal so. Also das ist so die Idee unserer Bundesregierung für, wie wir einen CO2-Preis festlegen.
Moment, gut, oder? Aber sind diese 10 Euro bis 35 Euro, sind das die Basispreise?
Nein, das sind Festpreise.
Sicher? Dass es nicht heißt, im 2025 startet der Preis mit 15 Euro.
Zunächst wird ein Festpreissystem eingeführt, bei dem Zertifikate auf der vorgelagerten Handelsebene an die Unternehmen, die die Heiz- und Kraftstoffe in Verkehr bringen, verkauft werden. Die Teilnehmer am nationalen Emissionshandel, sind die Inverkehrsbringer oder Lieferanten der Brenn- und Kraftstoffe. Dadurch entsteht ein verlässlicher Preispfad, der es den Bürgern und der Wirtschaft ermöglicht, sich auf die Entwicklung einzustellen. Gleichzeitig wird eine Handelsplattform aufgebaut, die eine Auktionierung der Zertifikate und den Handel ermöglicht.
Also lassen sich die Zertifikate auch weiterverkaufen?
Selbstverständlich, aber sie kosten in Deutschland nur 10 Euro.
So, dann sollten wir alle kaufen und sie weiterverkaufen.
Das ist unglaublich,
zum Preis
oder?
Von 1000 Euro.
Just saying. Und das endet übrigens bei 35 Euro pro Tonne im Jahr 2025 und danach ist da so ein Text, der im Wesentlichen auf dann gucken wir mal hinausläuft. Mhm. Der Preis, von dem die US-Ölindustrie sagt, dass sie damit leben könnten, liegt irgendwie bei 45. Und Merkel so, ja, machen wir 35.
Ja, schade irgendwie, ne?
Ja, ja, aber da das ja für den Teil der Bevölkerung, der lieber bei Pegida als zu Fridays for Future geht, schon irgendwie Schrecken auslöst, für den ist dann halt ein Ausgleich mit der Erhöhung der Pendlerpauschale vorgesehen. Was ich ganz schön finde, ist, dass energetische Sanierung wieder stärker gefördert wird. Das finde ich aber auch nur gut, weil ich demnächst neue Fenster brauche.
Oh Mann, das ist echt bitter. Also wirklich bitter.
Ich habe noch einen. Also hier, den verstehe ich nämlich nicht. Okay. Und ich möchte ihn, ich glaube, man muss ihn irgendwie böswillig auslegen. Also hier geht es um die Entlastung von Bürgern und Wirtschaft. Da geht es im ersten Teil darum, dass die EEG-Umlage gesenkt wird.
Ja.
Weil ja durch diese 10 Euro pro Tonne wird ja der Strom teurer. Und dann haben sie sich gedacht, machen wir den Strom wieder günstiger, indem wir die EEG-Umlage senken.
Ja.
Oh. Kombinator.
Ich bin jetzt auf die Taste gekommen, Lars. Du müsstest jetzt eine Kombinatorfrage vorlesen. Ja, das ist da ganz verbuddelt. Ja. Oh, einmal. Aha, ja. Sollten wir neue Hörer dabei haben? Lars kombinatorisiert sich jetzt uns jetzt eine Frage zurecht.
Ja. Und zwar lautet diese Frage, ist die Zeit gefährlich?
Oh, ich würde sagen, die Zeit, in der wir gerade leben, das ist sehr gefährlich.
Ich würde sagen, die Zeit ist, glaube ich, momentan das größte Problem, was wir haben.
Mhm.
Denn mit jedem Voranschreiten sieht die Welt immer düsterer aus.
Ja, sind vor allem die Perspektiven ungünstiger.
Ja.
Und werden die Aufgaben, die vor uns liegen, größer. Die Zeiten sind sehr gefährlich.
Sehr gut.
Und weil die Zeiten so gefährlich sind, senken wir, wie gesagt, die EEG-Umlage, damit die ganzen Pegidioten und angegliederte debilen Vereine nicht auf die Straße gehen, denn da sind ja schon die Schüler und das gäbe dann ein katastrophales Aufeinandertreffen. Also damit die Klimaskeptiker und sonstigen normalitären Spinner nicht auf die Straße gehen, senken wir die EEG-Umlage. Und dann gibt es hier unter D den Punkt Transferleistungen.
Mhm.
Also, folgendes. Erhöhte Energiekosten werden bei den Transferleistungen bereits nach den festgelegten Verfahren berücksichtigt. Kannst du mir sagen, was genau das jetzt für den gemeinen Hartz-IV-Empfänger bedeutet? Heißt das, erhöhte Energiekosten werden bei den Transferleistungen bereits nach den festgelegten Verfahren berücksichtigt. Heißt das jetzt, dass der Hartz-IV-Satz steigt, wenn die Energiekosten durch was auch immer da jetzt in diesem Plan hier drin steht, steigen? Oder heißt das, dass es eben nicht steigt, weil das bereits berücksichtigt ist?
Also ich hätte jetzt gesagt, dass das das Zweite, also dass es nicht steigt, weil es ja bereits berücksichtigt ist.
Ich bin da ja böswillig, weil ich den Rest des Plans gelesen habe und ihn als sehr böswillig empfinde. Das können die doch nicht ernst meinen, oder? Also, den Pegidioten hier irgendwie entgegenkommen, damit die nicht unfreundlich werden, aber Transferleistungsempfänger, ja, I don't care.
Oh Mann, ey, das ist echt.
Also, das ist ein krasses
traurig.
Dokument des Scheiterns.
Jo.
MS Pro hat geschrieben, das ist beyond lächerlich und er hat absolut recht. Also da stehen ganz viele sehr, sehr witzige Sachen drin. Ich kann empfehlen, dass man, also man braucht da so, das ist nicht so eng beschrieben. Ich habe das auch als zwei Seiten auf einer ausgedruckt beidseitig. Und dabei habe ich festgestellt, dass die Standardeinstellung von Druckern immer eine Katastrophe ist. Es ist nämlich über die lange Seite wenden.
Ja.
Und dann sind diese Textblöcke da so, dass man das quasi über Kopf kippen muss, um es lesen zu können. Das ist ganz schlimm. Was soll das?
Das nennt der Druckvorstufentechniker, nennt das Umstülpen.
Seid ihr scheiße? Oder wer ist dafür verantwortlich, dass das bei so hausüblichen
Drucken? Da haben wir keine Schuld dran.
Na, auf jeden Fall hat das Bearbeiten dieses Dokuments enorm erschwert und das sind nur 6 Zettel.
Ja, du möchtest die Zettel also lieber umschlagen, statt sie zu umstülpen.
Bitte. Also wenn das einzig richtige Variante ist, dann möchte ich, dass das bitte so passiert.
An der kurzen Seite wenden.
Ja, wobei, das ist ja ein reiner Software-Issue.
Ja.
Die hausüblichen Drucker tun ja, wie heißt das Verfahren?
Umstülpen.
Über die kurze Seite, anders können die das ja gar nicht.
Ja.
Der Papierlaufrichtung durch den Drucker folgend. Das ist ja ein Software-Issue, dass die Dinger dann, wenn man sie korrekt, also wie der gute Teil der Menschheit das tut, wenn man sie korrekt wendet, dass sie dann über Kopf sind. Also, was ich sagen wollte, man ist da in einer Viertelstunde, 20 Minuten, wenn man ein bisschen querliest und markert durch. Es ist schon okay, das zu machen. Ich kann nicht anders. Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV. Mit der Erhöhung der Bundesmittel nach dem GVFG für den Ausbau des ÖPNV auf 1 Milliarde Euro jährlich ab 2021 hat die Bundesregierung Voraussetzungen geschaffen, die Attraktivität des ÖPNV zu verbessern.
Also vielen Dank für diese Milliarde.
Erhöhung. Nein. Das ist eine Erhöhung auf 1 Milliarde. Das heißt, es gibt jetzt schon Mittel. Und um das ins Verhältnis zu setzen, also der Investitionsstau in unserer Infrastruktur wird auf 1,4 Billionen geschätzt.
Hört ihr das? Das ist der Tropfen auf dem heißen Stein.
Ja, super.
Scheiße.
Apropos Tropfen auf den heißen Stein, ich könnte noch was Fröhliches zum Abschluss.
Oh ja, bitte.
Zum Abschluss erzählen.
Zieh mich nach oben.
Ja, den ersten Tag meines Urlaubs, oder der erste Tag meines Urlaubs war einer der Tage im Prozess der Verbesserung des Schlafverhaltens unserer Tochter, an dem wir gerade sehr, sehr intensiv arbeiten. Und auch einer der ersten Tage, an denen das Früchte getragen hat, die dergestalt schmeckten, dass sie abends einigermaßen vorhersagbar zumindest irgendwie mal 2-3 Stunden am Stück schläft.
Mhm.
Was mich dazu veranlasst hat, biertechnisch in die Vollen zu gehen an diesem Abend. Und ich habe irgendwie 4 Bier oder so getrunken und meine Frau dazu veranlasst hat, mich uns zu motivieren, vielleicht noch ein bisschen Karaoke zu singen, und wir haben uns dann in die Sauna verdrückt, weil das ein sehr, sehr schallgeschützter Raum ist, und haben ganz kurz, also so 5 Minuten oder so, den Saunaofen angemacht und dann festgestellt, beim nächsten Mal machen wir nur 30 Sekunden an, weil das so wahnsinnig lange nachheizt. Da echt nach 30 Sekunden Saunaofen anmachen, nach 3 Minuten Saunaofen angemacht haben, einfach nur schlimm vor uns hingeschwitzt haben. Also falls ihr lieben Hörer auf die Idee kommen solltet, eure Sauna oder irgendeine Sauna als Gesangskabine zu nutzen, nur ganz kurz anmachen. Das ist auch besser für die Klimabilanz.
Sehr gut. Das sind doch mal aufmunternde Worte.
Ne? Also das war ganz toll. Also ich habe sehr, sehr schlecht gesungen, weil ich viel Bier getrunken habe.
Mm.
Und wie läuft denn dein Gesangsunterricht?
Ach, es geht. Wir haben jetzt letztens gerade die Kopfstimme erforscht.
Mhm.
Und das haben wir über das Gähnen gemacht.
Okay.
So, dass man so... Genau.
Und da hatten wir eine schöne Harmonie.
Ja. Und
War das unisono oder war das irgendwie eine Terz oder so? Kann es jetzt gerade gar nicht sagen, weil ich noch nie mit dir zusammen gesungen habe.
Ich glaube, das war unisono. ja, auf jeden Fall das auch ganz spannend, das mal zu erforschen. Und man merkt so langsam, dass man
und dann
da so ein bisschen auftaut.
Irgendwo. Und mit Hilfe deiner Kopfstimme kommst du ja dann tatsächlich so in den Bereich, den normale Menschen so in ihrer normalen Stimme haben.
Ja, so ist es.
C2, nein, C3.
Ja, so ist es. Aber das macht immer noch Spaß und ich bin nach wie vor inspiriert. Und ich habe mich in eine neue Gitarre verliebt, die ich mir zum Geburtstag wünsche.
Erzähl, und zeig mir ein Bild.
Ich habe ja eine zu Hause bereits, oder andersrum, fangen wir anders an. Ich habe ja ein Herz für Hollowbody-Gitarren, also E-Gitarren mit einem hohlen Körper und F-Löchern. Jetzt habe ich eine mattschwarze Ibanez, die auch ziemlich fett klingt, aber ich bin da ja eher so optisch gesehen an den Klassikern orientiert und ich finde so die Gibson ES-Modelle, also die so in den 50ern irgendwie gespielt würden, ganz geil. Und jetzt habe ich gesehen, dass Fender auch eine Hollow-Body-Gitarre hatte, vor Urzeiten, die dann lange eingestellt waren, nachdem sie irgendwie eingeknickt sind und gesagt haben, okay, Gibson, mach du mal Hollow-Body-Gitarren, wir machen hier weiter unsere E-Gitarren. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hätte gerne eine Starcaster. Und zwar,
never heard of.
Ja, ich nämlich auch nicht. Und die hat nämlich das, was ich so schön finde, einen asymmetrischen Körper.
Ah. Ich glaube, dann sind wir uns da ähnlich, wobei ich kein großer Fan von
Hollow. So sieht sie nämlich
aus. Ach cool. Lars hält mir gerade sein Handy hin mit einer Gitarre und ich habe währenddessen ein Bild von einer Gitarre gesucht, die mir sehr gut gefällt.
Ja.
Die sich auch durch einen sehr geschwungenen asymmetrischen Körper auszeichnet.
Ja. Genau, und die wünsche ich mir nun zum Geburtstag. Was mich direkt wieder traurig gemacht hat, als ich diese Gitarre schon mal bestellen wollte, denn...
Ist, dass ich auf mein Konto geguckt habe vorher.
Das macht mich immer traurig. Und dann habe ich nämlich bei meinem örtlichen Musikdealer angerufen, denn ich habe gedacht, komm, support your local dealer und so. Habe da angerufen, der hat gesagt, nee, Fender bzw. Squire kann ich nicht verkaufen. Die Lieferantenbedingungen, ich müsste so viel Gitarren kaufen. Ich kann sie dir nicht verkaufen. Tut mir leid. Ach, scheiße.
Wie unerfreulich.
Ja, total. Da war ich mir, warum machen die sowas? Warum dürfen das immer nur die Riesen verkaufen? Das fand ich tatsächlich wirklich schade. Weil ich wäre auch durchaus bereit gewesen, bei meinem Dame Horster Lieblingsmusikladen, dem Musikhaus Spuler, an dieser Stelle, ein Laden mit Tradition und wo ein Handschlag auch noch was wert ist und wo man sich auch nochmal ein Kabel leihen kann, ohne es zu bezahlen und es dann wiederbringen, wenn man es dann doch nicht braucht. Und das ist mir wahnsinnig viel wert. Da wäre ich auch bereit gewesen, 100 Euro mehr für die Gitarre zu bezahlen. Das wäre mir dann auch egal gewesen.
Mir ist das aber schon des Öfteren aufgefallen, dass der gitarrenmäßig echt nicht gut aufgestellt ist.
Ja, weil das hat er auch gesagt, weil halt die Großen wirklich... da Auflagen haben, da schlottern dir die Ohren.
Aber das wäre doch eigentlich ein Ding, da dann einfach mal haufenweise so, es gibt ja Gitarrenhersteller, die relativ unbekannt sind. So irgendwie Dean-Gitarre dahin zu stellen oder sonst irgendwas.
Ja. Ja, aber das muss sich halt auch lohnen, ja, ne? Und der hat halt relativ viel Kundschaft auch von unseren örtlichen Musikschulen, halt viel Einsteigerinstrumente.
Ja gut, klar.
Oder dann halt die Profis hier, also ich sag mal so, die Mittelklasse ist hier, glaube ich, relativ schlecht abgedeckt.
Stimmt. Wobei, kannst du da eine PRS kaufen?
Weiß ich gar nicht. Was hatte ich? Also du kannst da ein paar Marken kaufen. Ibanez offensichtlich. BB King kannst du da kaufen. Ja.
BB King verwechsel ich immer mit BC Rich. Die einen sind die Metal-Gitarren, ja, und die anderen nicht.
Ja, BC Rich. Boah.
Ich habe übrigens festgestellt, dass es meiner ja auch eher tiefgelegenen Stimme, also meiner zumindest tiefgelegenen Singstimme, entgegenkommt, die Gitarre einfach einen Ton tiefer zu stimmen.
Ja.
Das macht vieles viel einfacher,
seine
Akustikgitarre einfach auf D zu stimmen. Und dann kann ich auch Comfortably Numb singen. Ich habe gerade so Comfortably Numb Pink Floyd Crush erneut durch irgendeine Live-Version, die auf YouTube an mir vorbeigeflogen ist.
Ja.
Und habe ich mir gedacht, das klingt jetzt auch nicht so schwer. Ist aber tatsächlich so im Chorus beim höchsten Ton bei mir so an der Grenze, dass ich das nicht mehr gut singen kann.
Ja.
Dass es keine Freude mehr macht. Und einfach 2/2 Töne tiefer, das macht es so viel schöner.
Ja, das haben wir jetzt ja auch in unserem kleinen Band-Testballon, haben wir auch jetzt gerade ein bisschen gecovert und da haben wir jetzt auch einfach unsere Gitarren einen Ton auch tiefer gestimmt.
Auf D.
Ja. Und das macht schon wirklich was aus. Also das ist schon wesentlich angenehmer, da dann ein bisschen hochzukommen und rauszukommen, als da irgendwie schon so hoch oder halt viel
zu tief zu sein.
Ja. Genau.
Also ich denke, wir haben jetzt auch die allerletzten Hörer verloren, die noch bis jetzt durchgehalten haben, die jetzt irgendwie diesen konfusen Rant aus Klima, ich habe Angst vor allem und Urlaubserzählungen irgendwie durchgehalten haben.
Und Gitarren.
Und Gitarren, ja. Ja, also Das war ja jetzt schon auch thematisch so ein bisschen all over the place.
Ein Spagat.
Ja, und jetzt sind wir noch so ein bisschen musikalisch abgebogen. Also ich denke, jetzt haben wir auch die letzten verprellt. Ja, das ist ganz gut.
Nächstes Mal haben wir wieder einen neuen Versuch.
Und wir sind jetzt auch gerade an der Stundenmarke. Also siehste. Ich habe keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Du hast mich auch gar nicht gefragt, wie mir das Wikileur geschmeckt hat. Es war sehr gut.
Ich hoffe, es hat dir so gut geschmeckt wie immer.
Ja, natürlich. Und von daher würde ich jetzt durchaus sagen, dass das ein ganz toller Podcast gewesen sein könnte.
Machen wir das doch so.
Also, liebe Hörer, vielen Dank, falls ihr noch dabei seid. Wenn nicht, hört ihr das ja jetzt eh nicht. Lars, schön, dass du da gewesen bist.
Hat Spaß gemacht und ich fühle mich hier ziemlich wohl auf Spotify, muss ich sagen.
Ist es so? Hast du uns schon mal auf Spotify
gehört? Ich habe uns schon mal auf Spotify gehört.
Um so die Views, wollte ich gerade sagen, die Listens ein bisschen zu pushen.
Nee, einfach mal, um zu gucken, wie das so ist, uns auf Spotify zu
werden. Funktioniert, ne?
Funktioniert, ganz einfach.
Sehr schön.
Schön.
Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüssi.